Kroger, an annual Boost membership just got even better. Now you can choose from Disney Plus with ads, Hulu with ads, or ESPN Plus on us when you sign up. Plus, enjoy unlimited free delivery, double fuel points, exclusive offers, and free items. Sign up for a Boost membership today. It's an easier way to save, including new streaming options to relax with while we deliver your groceries. Kroger, fresh for everyone. Restrictions apply. See site for details.
Der Kulturkiosk, ein Podcast von Oberpfalz Medien.
Hallo und herzlich willkommen beim Kulturkiosk, einem Podcast von Oberpfalz Medien. Ich bin die Maria. Bei mir zu Gast heute ist Patrick Ostrowski. Er ist aufgewachsen in Wackersdorf. Inzwischen lebt er in München und Basel. Und er ist Künstler. Seine Werke sind, ich würde sagen, mal Installationen und mal Skulpturen. Aber da sprechen wir später bestimmt noch drüber. Schön, dass du hier bist, Patrick.
Hallo, danke, dass ich da sein darf. Freut mich.
Ja, gerne. Magst du dich einfach mal vorstellen?
Ja, klar. Also ich bin der Patrick. Hallo. Ich wohne jetzt zwischen München und Basel. Das heißt, ich bin eigentlich immer so 2 Wochen in München, 2 Wochen in Basel. Das ist der Idealzustand. Die letzten Wochen war es leider anders, weil ich jetzt oft auch in Schwandorf war, beziehungsweise in Oberpfalz. Und dadurch bin ich sehr viel im Zug gesessen. Also Zug ist gerade so mein Ding. Aber ich bin hier aufgewachsen in Wackersdorf. Ist wichtig. Ist eigentlich ein ganz schöner Ort. Und bin dann nach dem Abi eigentlich weggegangen aus Oberpfalz.
Schon mit dem Plan, was mit Kunst zu machen, oder?
Also ich habe erst Praktikum gemacht, da in dem Oberpfälzer Künstlerhaus.
Mhm. Also da, wo jetzt auch deine Ausstellung ist?
Genau, da, wo die Ausstellung ist. Also Full Circle Moment, nenne ich das. Und da habe ich dann angefangen, intensiver Kunst zu machen. Und dann wollte ich schon was mit Kunst machen. Und dann habe ich mich in unterschiedlichen Schulen beworben. Also diesen Mappenprozess und dann irgendwo angenommen zu werden. Hat alles nicht so ganz funktioniert am Anfang, wie ich es gewollt habe. Und dann dachte ich mir, hey, ich will trotzdem was in Kunst machen. Und dann habe ich mich für Kunstgeschichte entschieden und bin eben nach Berlin gegangen, weil Berlin und Kunst ist eigentlich so ein
untrennbar
Match made in heaven, so ungefähr.
Aber du hast, also warst du Kunst-LK oder so? Also warst du, ja, du warst schon von vornherein irgendwie so Kunstfan? Oder was war der Moment, wo du gemerkt hast, ah ja, das kann ich eigentlich ganz gut? Oder vorgestern?
Sehr gut. Also dieser Moment,
Ja, du warst Kunst-LK.
Ich habe Kunst-LK gemacht und ich habe irgendwann so in der 9. oder 10. mich dann gemerkt, dass mir es doch mehr Spaß macht, als ich dachte. Aber ich war in meinem Kunst-LK der einzige Junge, also es war so ein bisschen.
Oh, ach krass.
Also es war jetzt nett, dass man da so, also als Junge da so Kunst machen kann, soll. Mhm. Also soll schon, aber es war halt nicht so ein Ding. Und das hat sich, glaube ich, so, also ich hatte schon immer so Interesse an, ich glaube, vor allem so an Künstlerbiografien ganz lang. Mhm. Also ich habe mich so mit Van Gogh und solche Dinge, die habe ich irgendwie gelesen und fand es mega spannend. Vielleicht nur aus so einer romantischen Idee von, der Künstler und das ist so ein tolles Leben. Wobei bei Van Gogh war es ja gar nicht so toll im Endeffekt, aber einfach so eine Idee von, vielleicht auch von Freiheit irgendwo. Mhm. Und ich war sehr lang zwischen Sport und Kunst, weil ich war eigentlich recht gut auch in Sport.
Hast du Fußball gespielt, gell?
Genau, ich habe Fußball gespielt. War auch im, kurz überlegt, ob ich Sportleistungskurs mache. Mhm. Aber dann habe ich mich ein Jahr bevor der Leistungskurs wäre, die Bänder gerissen. Und dann war es halt vorbei mit Sport.
Sportkarriere beendet.
Ja, es ging dann schon wieder, aber dann habe ich ein halbes Jahr später wieder Sport gemacht und das Gleiche nochmal passiert. Mhm. Und dann war es so eine Auf- und Ab-Verletzung und dann dachte ich mir, hey, vielleicht mal irgendwas mit Kunst machen und gucken, wie das geht. Und dann hatte ich einen sehr guten Kunstlehrer, den Herrn Thalhammer. Kriegt hier einen Shoutout. Und ich glaube, durch ihn habe ich dann schon so irgendwie verstanden, dass Kunst mehr ist, als jetzt nur so Talent zu haben, sondern Kunst hat auch viel mit mit Elan, mit Fleiß und mit Disziplin zu tun. Und ich glaube, wir haben mal so ein Kompliment gemacht, wo er meinte, hey, ich wusste am Anfang nicht, wie, also ich wollte dich im Kunstwerk haben, aber ich wusste nicht so ganz, wie du mit dem klarkommst. Aber dann hat er halt so gemeint, hey, du hast ja dich richtig gut entwickelt und du hast vor allem viel Energie und Fleiß und Disziplin reingesteckt in diesen Prozess. Das fand ich irgendwie ein total schönes Kompliment, weil ich irgendwie auch verstanden habe, dass es gibt halt so natural gifted Kinder, die können halt super gut zeichnen. Und für die kommt es total normal. Und für mich war das schon, ich wollte es halt immer können. Und habe mich halt dann echt so stundenlang hingesetzt und gezeichnet, weil ich gedacht habe, hey, das kann, ist ja nur eine Technik, es kann ja nicht so schwer sein. Und das war, glaube ich, so ein Moment, wo ich verstanden habe, dass Kunst zu machen, hat ja viel damit zu tun, mit sich selber alleine zu sein. Weil du bist ja in so deinem Atelier, du bist in deinem Studio, du machst irgendwas und bist so mit dir selber beschäftigt. Und ich glaube, das fand ich schon immer gut. Und deshalb habe ich das, bin ich, glaube ich, da auch so dran geblieben, weil ich mir gedacht habe, ich kann mich gut mit mir selber beschäftigen, ich mag das irgendwie. Und dann ist es einfach so, je länger man das macht, wird man ja besser und dann lernt man was. Und das wird, hat dann mir eigentlich schon sehr gut gefallen. Das war, glaube ich, so der Startpunkt, diese Erfahrung, es war ja gut, viel zu zeichnen und im Zeichnen besser zu werden. Und das ist, war jetzt alles keine große Kunst, in dem Sinn, wie ich heutzutage Kunst verstehe, aber es war zumindest, der Prozess war wichtig.
So ein bisschen die Grundlagen, sich drauf zu schaffen quasi.
Voll. So die Grundlagen, aber auch so, dass es halt doch auch eine gewisse Form von Arbeit ist, die man da investieren muss. Und man muss das irgendwie machen und tun. Und jetzt kann man nicht einfach da sitzen und denken, ich bin das Genie und dann kommt das, weil das so ist es nicht.
Ich warte auf Inspiration, bis sie geflogen kommt.
Das nicht, sondern es ist wirklich so Arbeit letztlich, die man da hat. Und das habe ich damals verstanden. Das war nicht ein schöner Moment, das so mitzunehmen, weil da ich irgendwie also kapiert habe, dass es gibt ja immer, es gibt ja dieses Ding mit Talent und wie sagt man da?
Arbeit, also.
Ja, Talent, es gibt ja so die Talent und Arbeit, das irgendwie Talent ist gut, aber mit Arbeit kann man das Talent irgendwie so outmatchen und.
Aber man kann, glaube ich, nur so bis zu, also man kommt. Wenn man viel arbeitet, zwar vielleicht an Leute hin, die Talent haben, aber nicht viel arbeiten, aber wenn du Talent hast und arbeitest, dann ist das quasi
das wäre natürlich
der Gipfel. Würdest der du Gipfel? Dich als talentiert bezeichnen? Das ist die Frage des Jahrhunderts.
Also ja, wahrscheinlich schon. Also am Anfang dachte ich das nie so ganz, dass ich irgendwie talentiert wäre. Aber ich glaube, Talent ist ja auch so, besteht aus verschiedenen Faktoren und heutzutage würde ich schon sagen, dass da eine gewisse Art von Talent vorhanden ist. Sonst würde ich das ja nicht so lange machen, wenn es nur Arbeit wäre.
Aber bist du so voll der disziplinierte Typ? Also wie kann man sich so deinen Arbeitsprozess vorstellen? Stellst du dir einen Wecker und dann bist du von 9 bis 18 Uhr im Atelier? Oder also wie? Erzähl mal.
Also diszipliniert bin ich sehr. Das ist auf jeden Fall. Und also einen Wecker muss ich mir zum Glück nicht stellen, weil ich so von alleine aufwache oft, einfach so zwischen 7 und 8. Und jetzt, wenn es die Ausstellungen waren, da war es schon so, dass ich eigentlich immer so 9, halb 10 im Atelier war und dann halt angefangen habe zu arbeiten. Und ich meine, Künstler sein heißt ja auch, man muss unglaublich viel organisatorische Sachen machen. Also man muss E-Mails schreiben, man muss soziale Medien, man muss all diese Dinge machen. Das gehört irgendwie zur Arbeit dazu. Und dann bin ich einmal von 9 bis 8, meistens sogar länger im Atelier, vielleicht von 9 bis 9 und arbeite vor mich hin, überlege mir Dinge, sitze einfach nur mal rum und überlege, wie es jetzt weitergehen soll mit den Werken. Aber es ist auf jeden Fall so ein kontinuierlicher, täglicher Prozess, dahin zu gehen, sich das anzugucken und irgendwie weiterzuarbeiten. Das ist eigentlich wie so eine jetzt nicht anders wie ein 9-to-5-Job, nur vielleicht ein bisschen weniger Druck vom Chef, man hat es nicht. Und man ist vor allem, halt man zahlt sich diese Zeit selber ein. Aber dadurch, dass ich ja selbstständig bin, ist es natürlich nochmal so ein Ding, dass es gibt halt nicht so einen Feierabend. Mhm. Also ich höre halt nicht auf, wenn es jetzt 6 ist, auch wenn es schön wäre, aber ich mache halt dann weiter. Und dann gibt es halt, vielleicht habe ich dann das Nachmittagstief überwunden und dann kommt halt nochmal so eine Night-Session, das auch total okay ist. Und es ist vor allem halt, bevor so Ausstellungen und wenn so Produktionen anstehen, ist es richtig streng. Und wenn es nicht ist, dann mache ich vielleicht einmal um 6 Feierabend.
Aber weil du gerade sagst, man hat keinen Druck vom Chef, du bist ja dein eigener Chef. Ja. Also du musst ja trotzdem fertig werden und deinen Ansprüchen am Schluss irgendwie genügen. Bist du denn gut zu dir? Also bist du ein guter Chef? Wie kritisch bist du mit deinen eigenen Sachen?
Gestimmt, also ich bin mein eigener Chef. Ich bin wahrscheinlich ein sehr kritischer Chef. Also mit mir selber gehe ich sehr hart und auch sehr kritisch oft ins Gericht. Und ich meine, das ist vielleicht wieder das mit Disziplin, dass ich halt dann mich dann einfach so, habe ich halt dann Disziplin, das weiterzumachen, das durchzuziehen, weil ich dann einfach dann das Ende sehen will, wie es ausschaut. Und ein guter Chef, oh, hey, was macht einen guten Chef aus? Aber ja, ich würde schon sagen, dass ich da ganz okay drin bin. Ich bin besser geworden, mir einmal so Pausen zu nehmen und zu gönnen. Es war früher nicht so leicht, weil ich früher einfach so gedacht habe, ich muss einfach komplett durcharbeiten und arbeiten und arbeiten und arbeiten. Aber ich meine, dadurch, dass ich ja viel jetzt unterwegs bin, habe ich immer wieder diese Anführungszeichen Pausen. Und dann ist schon okay. Aber ich meine, ich merke schon, dass ich vielleicht im Vergleich zu anderen, die so meinem ich so kenne oder so meinem vielleicht einen normalen Job haben, dass ich dann schon ein bisschen mehr und länger arbeite als die, aber es ist vielleicht einfach das Problem oder die Freude des Selbstständigseins. Man arbeitet halt einfach viel.
Ja.
Ständig und selbst.
Wann weißt du denn, wenn was fertig ist?
Das ist eine gute Frage. Also es gibt schon diesen Moment, wenn du dir überlegst, was du vorhast und dann hast du alle Sachen abgearbeitet und dann steht das Ding hängt es an der Wand oder steht im Raum und du guckst es an und dann ist gleich so ein Gefühl von, jetzt kann man nichts mehr hinzufügen, jetzt ist eigentlich die Arbeit an sich getan und wenn ich jetzt noch was hinzufügen würde, würde es das nicht besser machen, sondern vielleicht irgendwie schlechter. Und ich glaube, der Moment aufzuhören, der ist für Künstlerinnen wahrscheinlich sehr kritisch und sehr wichtig. Ich habe früher auch Malerei studiert noch. Und da war auch immer das Problem, wenn man aufhört beim Malen, weil da ist dann noch viel präsenter, wenn man einfach drüber malt. Und in der Skulptur ist gleich dasselbe, dass man einfach dann irgendwann merkt, hey, jetzt ist das Ding erstmal soweit fertig und man wartet mal so einen Tag oder zwei und schaut am nächsten Tag nochmal an, ob sich was ändert. Und wenn nicht, dann lässt man es. Und dann fängt man das nächste an. Also das ist schon so, dass man einfach irgendwann sich denkt, ich glaube, man kriegt da so ein Gefühl dafür. Es hat so ein gewisse Art von Vertrauen in den Arbeitsprozess und auch in die Dinge, die man macht. Dass halt die Dinge dann einfach halten, also halten im Sinn von, dass sie gut sind und dass man es dann einfach stehen lassen kann. Und diese Perfektion, dass es alles total toll und super glatt sein muss oder so perfektionistisch, das kenne ich auch, aber ich glaube, das habe ich so ein bisschen abgelegt und zum Gewinn, dass ich halt jetzt einfach diese Arbeiten auch so mal für sich stehen lassen kann.
Weißt du schon, also wenn du anfängst, weißt du dann schon, was hinten raus kommen soll oder ist das alles ein Prozess? Oder hast du eine grobe Idee? Was steht am Anfang?
Am Anfang.
Das also, Wort.
Sagen wir jetzt das Wort. Ich glaube, es kommt auf die Arbeit drauf an, die ich so mache oder auf das Objekt. Aber ich würde sagen, 80% von den Arbeiten entstehen im Prozess. Es gibt so eine grobe Richtung und so eine grobe Skizze meistens, dass ich mir denke, ich will jetzt ein Wandobjekt machen, das soll aus den und den Materialien bestehen und soll die und die Dinge können. Und dann fange ich halt an und dann ist entweder im Prozess, also in der Arbeit probiere ich verschiedene Stadien aus, wie es ausschauen soll. Ich skizziere eigentlich recht wenig, aber habe mir jetzt angewöhnt, während dem Arbeitsprozess öfter Skizzen zu machen, um einfach Dinge nicht immer ausprobieren zu müssen, sondern einfach mal zu sehen. Und ich meine, es gibt schon so bei gewissen Arbeiten so diese Idee, ich will jetzt einen Paravent machen, ich will jetzt irgendwie ein Wandobjekt machen, das ausschaut wie ein Briefkasten. Das hat dann schon so grobe Richtungen, aber im Endeffekt ist oft einmal so ein Anfang mit Material, so ein bisschen rumspielen und dann geht es irgendwo hin. Ich meine, also es ist jetzt kein Prozess, der komplett willkürlich ist, weil das Ziel ist schon irgendwie klar, dass ich mir denke, es wird eine Skulptur, das wird aus dem Raum, das wird irgendwie, das hat die und die Größe und die Maße. Dann gibt es schon so die Richtung, wie ich hin kann. Aber so diese endgültige Form, die ist bei mir in meinem Fall oft so im Prozess entsteht, weil ich das irgendwie spannender finde, als wenn ich von A bis Z die Dinge einfach so abhake. Mhm. Das ist irgendwie nicht der Grund, wieso ich gleich Kunst mache, weil ich schon diese Intuitive und diese Idee von der Prozess lenkt auch die Arbeit irgendwie ganz schön finde. Dann passiert es einfach so Schritt für Schritt, dass halt dann was Neues kommt. Und irgendwann denkt man, ah, vielleicht doch nicht so cool und dann kann man sie wieder wegmachen. Und das ist irgendwie schon ganz gut. Und auch diese, in Anführungszeichen, Imperfektionen, die in den Arbeiten entstehen, das finde ich eigentlich auch gut, weil es Teil des Prozesses ist. Und das soll jetzt irgendwie auch nicht versteckt werden, weil es ja so eine Art von, wenn es vielleicht, ich weiß nicht, ob es ehrlich ist, aber es ist zumindest einfach wichtig, weil es halt einfach so in der Arbeit drinsteckt. Und ich finde, dass Kunst kann schon so, es muss jetzt nicht alles glatt und total toll und also toll schon, aber so, es muss jetzt nicht ausschauen wie das nächste iPhone ungefähr.
Mhm. Shiny.
Shiny, mhm. Ja. Je nachdem, was man machen will.
Jetzt kommt die Frage, die ich eigentlich ganz am Anfang hätte stellen sollen, wollen. Wie beschreibst du denn das, was du tust? Wir können jetzt leider keine Bilder zeigen im Podcast. Deswegen musst du jetzt, ein bisschen beschreiben, was deine Kunst ist.
Okay. Beschreiben. Also ich mache eigentlich, also ich beschäftige mich viel mehr zur Architektur und aus der Beschäftigung heraus nehme ich dann oft Elemente der Architektur, mit denen ich mich dann genauer beschäftige. Sei es jetzt eben sowas wie ein Wandtrenner, sei es sowas wie eine Kabine, die einfach von den Maßen herkommt. Und dann war es in den letzten Arbeiten so, dass ich ziemlich viel mit Stahl gearbeitet habe, um einfach so Strukturen zu bauen, die halt wie so, Anführungszeichen, Stahlskelette im Raum stehen. Also es schaut dann aus wie, ich habe oft gehört, wie eine Duschkabine oder wie ein Aufzug, was vielleicht auch stimmt, was von den Maßen her das Gleiche ist. Und dann werden die Arbeiten mit verschiedenen Objekten halt gefüllt. Und ich habe die letzten Dreivierteljahr habe ich viel mit Epoxidharz, so einem Kunststoff, und mit Stahl ausprobiert. Und es schaut dann aus wie so ein Glasfenster. Es hat dann sowas wie vielleicht in der Kirche, diese Hinterglasmalerei. Das gibt's oft. Und ich habe mich ja viel mit so Möbel auseinandergesetzt. Also wie so Kommoden im Endeffekt, von den Größen her. Das war dann so eine Idee zwischen, es soll ein Sockel sein, wie man klassisch kennt, in Museen sind ja meistens weiß und viereckig. Und ich fand es ein bisschen langweilig, weil es so ein bisschen zu herkömmlich oder zu klassisch. Und dann wollte ich mit dieser Idee zwischen, es soll ein Sockel sein, es soll ein Kunstobjekt sein, aber auch eine Kommode, habe ich ein bisschen gearbeitet und gespielt und habe halt dann einfach so Hybride geschaffen, würde ich sagen, die so zwischen diesen ganzen Dingen stehen. Die jetzt Sockel sind und Skulptur für sich selber. Und viele von den Arbeiten haben von den Farben her eigentlich so die Farben, die natürlichen Farben des Materials. Also zum Beispiel Zement ist halt grau, Gips ist weiß. Und es gibt dann immer wieder Momente, dass ich Dinge einfärbe oder irgendwie mit Farbe arbeite. Aber in letzter Zeit war es schon mehr so, dass ich eigentlich so wollte, dass das Material an sich einfach die Farbe hat, die es halt hat, von der Natur aus, sagen wir es mal so.
Ich habe gelesen, in deiner Insta-Bio steht Anarchitecture. Erstmal Kudos für das Wortspiel. Bist du ein, wie viel anarchischer Künstler bist du?
ähm, war, also das Wort kommt von Gordon Mata Clark. Das ist so ein Künstler gewesen aus den 70ern, der eigentlich Architekt war und der hat Häuser zerschnitten und Löcher reingemacht. Und das finde ich einfach total genial. Das hätte ich auch, also würde ich gerne mal machen, aber das schwierige Haus zu haben, ja. Das man einfach zerschneiden kann. Und also das ist auf jeden Fall eine große Inspiration gewesen für mich. Er oder immer noch, immer wieder, weil ich finde eigentlich, der hat nicht lange gelebt leider, aber die Radikalität, mit der er die Dinge gemacht hat, ist schon sehr beeindruckend. Und auch den Mut, der dahinter steckt. Und ich glaube, das lerne ich immer wieder von ihm, dass man halt eben so Mut braucht, um Dinge einfach durchzuziehen und nicht so in diesen Fahrwassern zu bleiben, die man eh macht. Und boah, anarchisch. Also wahrscheinlich gibt es Künstlerinnen, die das viel mehr sind als ich. Aber ich würde so sagen, für meine eigenen Begriffe ist es schon immer wieder so ein Bruch mit so Traditionen, die ich mir vielleicht selber so irgendwie auch auferlegt habe oder in denen ich mich halt bewege, weil ich bin ja so und so sozialisiert worden in der Kunst. Genau.
Wo ist denn dein Atelier?
Aha. Ich habe zwei Ateliers. Das ist jetzt ein bisschen. Es klingt krass, als es ist. Es ist cool. Also ich habe eins in München und eins in Basel. Und ja, das in München, das ist im Glockenbachviertel. Kennen vielleicht ein paar Leute. Das ist ein sehr schönes Atelier. Das teile ich mir mit einer Künstlerin, die heißt Lea Grebe. Und das ist ziemlich groß. Also da entstehen ja die großen Arbeiten. Und in Basel bin ich in so einem Atelierverbund. Der heißt Auf dem Wolf. Das sind wir gleich so 40 Künstlerinnen. Und da ich eher so ein kleines Büro, würde ich das nennen, wo ich halt einfach Büroarbeit mache, E-Mails beantworte, am Computer arbeite und halt kleine Arbeiten so vorantreibe. Und irgendwie ist, also ich finde es cool, dass ich zwei Ateliers haben kann. Es ist schon auch gar nicht immer so leicht, das alles so aufrechtzuerhalten. Vor allem, also man will die Orte ja auch nutzen, die man hat. Aber so für den Kopf und für mich, weil ich mich ja zwischen den Städten so viel bewege, war es schon wichtig, dass ich, oder ist es mir wichtig, einfach diese zwei Ateliers zu haben, weil ich glaube, immer da, wo ein Atelier ist, da fühle ich mich dann irgendwie ja zu Hause, weil ich dann so einen Ort habe, wo ich hingehen kann. Ich glaube, es ist wie so ein Vergleich, wie ein Arbeitsplatz für Leute, die halt einen Job haben, die gehen halt zur Arbeit jeden Tag und haben halt da so einen Ort, wo sie hingehen. Und ich glaube, das Atelier ist so ähnlich, dass ich da halt dann immer hingehe zum
Arbeiten. Also ein bisschen Arbeiten. Routine quasi.
Voll, also Routine auf jeden Fall. Und wenn ich jetzt so länger irgendwo bin, wo ich kein Atelier habe, merke ich das schon auch, dass mir das fehlt. Dann ist es schon nochmal was anderes, einen Ort zu haben, wo man hingehen kann zum Arbeiten, als zu Hause zu arbeiten. Und früher, als ich dann irgendwie in Städten gelebt habe, wo ich kein Atelier hatte, hat mich das dann nach ein paar Monaten ziemlich gestresst, weil du einfach diese ganze Energie und diesen Lust, was zu machen, halt nirgends kanalisieren kannst. Von daher ist es schon wichtig, diese Orte zu haben, auch in den Städten, wo ich dann gerade mein Zuhause nennen würde.
Wieso denn gerade München und Basel?
Wie sagt man, wie das Leben so spielt? Also in München bin ich hin, weil ich da studiert habe. Und ich war vorher in Berlin und dachte immer, oh, ich bleibe in Berlin, weil Berlin ist toll. Und dann hat meine Mutter mal gemeint, hey, wenn du Kunst studieren willst, musst du dich an mehr Kunsthochschulen bewerben als nur in Berlin. Dann habe ich mich in München beworben, recht blind, und bin dann genommen worden, zum Glück. Auch von einem sehr guten Professor, der immer noch ein sehr guter Freund von mir ist. Und dann bin ich in München gelandet. Ich wollte eigentlich am Anfang nie nach München, weil ich mir nie was vorstellen konnte in der Stadt. Und mittlerweile bin ich halt dann so, sagen wir mal, hängen geblieben, weil ich habe halt, man kriegt da Freundeskreis und es ist irgendwie ganz schön und vor allem im Sommer ist München wirklich eine herrliche Stadt. Es ist noch manchmal ein bisschen zu perfekt und so ein bisschen wie so ein goldener Käfig, fand ich. Und vor allem danach oder während Covid habe ich es einfach gemerkt, wie krass mich das stresst, nur in einer dieser Stadt zu sein. Und dann wollte ich eben raus in München und habe mich dann an verschiedenen Orten umgeguckt und ich fand, der leichteste Weg rauszukommen, ist nochmal einen Master zu machen. Und dann habe ich mich eben in Basel beworben, weil ich irgendwie auch gute Freunde in der Schweiz habe. Dann habe ich mich in Holland beworben und in Berlin. Und letztlich ist dann Basel geworden, weil von der Logistik her eben zwei Orte aufrechtzuerhalten war Basel, sagen wir mal, mit der beste, weil der halt näher dran war als Rotterdam, wo ich mich auch beworben hatte. Genau, und dann bin ich einfach in Basel gelandet. Mag es eigentlich ganz gern, ist ziemlich cute. Nicht so groß, aber es passiert halt viel, weil einfach durch die Art Basel und die ganzen Kunstinstitutionen.
Also Künstlerszene auch, ja.
Voll, durch die Kunstinstitutionen, die es dort hat, die eh sehr gut sind, ist eigentlich ein schöner Ort, um einfach mal zu sein und so ein bisschen sich auszutauschen.
Du hast es, also wenn du über deine Kunst sprichst, dann redest du irgendwie auch viel über Material. Gibt es da eine Faszination dahinter an Material oder was? Mit welchem Material arbeitest du am liebsten, am häufigsten?
Ja, also diese Materialität, diese Dimension interessiert mich schon sehr. Ich glaube, weil ich finde, Material ist wie so ein Speicher von Erinnerung und Geschichte, weil das sind ja einfach Dinge, wie so Ablagerungen, die halt einfach in dem Material passieren. Oder das kennen vielleicht auch viele, Objekte laden sich auch mit Geschichte auf, das ist ja auch eine Art von Material. Mein Lieblingsmaterial, also zur Zeit war es ganz lang Stahl, weil ich einfach das Schweißen dann irgendwie gelernt habe und liebt es, weil das so schnell geht.
Krass.
Und also ich habe mir das mehr oder weniger selber beigebracht. Das ist irgendwie der Vorteil am Kunstberuf, dass man Dinge sich beibringen kann.
Aber bist du dann irgendwie, also bist du mordshandwerklich begabt oder?
Das hat sich, also ich glaube früher, mein Vater immer gemeint, ich habe zwei linke Hände. Also das hat sich dann entwickelt in meinem Studium und in der Arbeit. Aber ich habe einfach gemerkt, mir ist es wichtig, das zu können und ich brauche es für meine Kunst. Und jetzt würde ich schon sagen, dass ich handwerklich geschickt bin und es eigentlich ganz gut kann. Und dann arbeite ich nur ganz gern mit Beton und Zement und mit Epoxidharz, weil das sind beides Materialien, die flüssig sind und die aushärten. Und ich mag diesen Prozess, dass Dinge flüssig sind und dann hart werden. Und zum einen Beton bleibt hart und Epoxidharz ist eher so weich, so flüssig weich. Und diesen Kontrast finde ich ganz schön. Und ich glaube, so diese Guss und Dinge zu gießen, das habe ich früher ganz gern gemacht, mache ich jetzt immer noch ganz gern. Weil ich glaube einfach, vielleicht kam das am nächsten meiner Faszination auch für Malerei, die ich halt hatte am Anfang. Und warum Materialität? Ich glaube, am Anfang meinem Studium habe ich irgendwann verstanden, es kommen jetzt nur neue Medien auf, also Film, AI und all diese Dinge. Und dadurch, dass ich so viel während meinem Alltag mit dem Telefon, mit dem Laptop, mit all diesen digitalen Dingen beschäftigt bin, fand ich es irgendwie total wichtig, einfach so was Handfestes zu haben, mit dem ich mich in meiner Kunst beschäftige. Und es ist halt einfach ultra befriedigend, wenn du so einen Tag lang im Atelier arbeitest und dann steht halt was vor dir. Du siehst es halt und du weißt, was du so gemacht hast mit deinen Händen. Also es ist, glaube ich, so ein sehr, aus so einem Gedanken heraus, dass ich halt einfach die Dinge eher physisch erleben will. Diese physische Auseinandersetzung ist mir schon sehr wichtig, dass ich halt die Dinge so irgendwie spüre, wenn ich mit denen arbeite. Und auch dieses Physische, dass das halt, dass mein eigener Körper, wie ich mit meinem Körper arbeite, dass das halt einfach in dem Prozess mit drin ist und mich das irgendwie mehr fasziniert als jetzt mein Alltag im Sinn von, ich sitze am Telefon, ich sitze am Laptop, das einfach zu wiederholen. Das fand ich oder finde ich nicht so spannend in meinem Prozess.
Ich kann es nachvollziehen. Ich beneide immer so Schreiner und so. Am Ende des Tages eine Bank gemacht haben oder so. Also schon stelle ich mir ein befriedigendes Gefühl vor.
Ne, das auf jeden Fall. Und ja, ich meine, es muss jetzt, also handwerklich, also aus Handwerkersicht, glaube ich, also Handwerkerinnen können es auf jeden Fall verstehen, nachvollziehen. Aber das ist ja auch einfach, wenn man, wahrscheinlich während Covid haben vielleicht viele Brot gebacken, da haben wir auch am Ende was, oder man macht einen Kuchen oder irgendwie, dass dann am Ende des Prozesses was da ist und dann fühlt man sich vielleicht mehr, weniger leer, weil ich meine, wenn ich den ganzen Tag am Handy sitze und einfach so Doomscrolling mache, fühle ich mich halt irgendwann so ein bisschen so, naja, hab schon bessere Tage gehabt. Ja. Und das ist vielleicht dann das Schöne eben, wenn man mit Material und im Atelier arbeitet, dass man halt am Ende dann sich vielleicht ein bisschen, also man fühlt sich erschöpft, aber halt auf eine gute Art und Weise. Mhm. Ganz schön erschöpft.
Was haben denn deine Eltern gesagt, als du gesagt hast, du willst Kunst machen?
Ja. Ich glaube, dadurch, dass es nicht so, es war jetzt nicht so ein Schock, dass ich von heute auf morgen gesagt habe, ich mache jetzt Kunst, sondern es hat sich so entwickelt mit dem Leistungskurs und so weiter, war es, glaube ich, okay. Ich habe erst Kunstgeschichte gemacht, bevor ich Kunst studiert habe, und da war ich nicht so glücklich im Kunstgeschichtsstudium. Es hat verschiedene Gründe gehabt, die jetzt auch nicht so wichtig sind, aber ich habe einfach nur gemerkt, das Kunstgeschichtsstudium ist es nicht. Und dann haben, glaube ich, meine Eltern schon recht schnell verstanden, dass ich vielleicht doch eher den praktischen Teil machen will, also wirklich praktische Kunst oder bildende Kunst. Und dann waren sie, glaube ich, vor allem erstmal froh, dass ich halt was gefunden habe, was mir Spaß macht und was mich halt irgendwie glücklich macht auch. Mhm. Und klar kamen dann ab und zu so Kommentare wie, hättest du halt was Gescheites studiert oder studier doch mal was Gescheites. Aber ich glaube, dass, also jetzt sind sie schon auch stolz zu sehen, was ich so erreiche oder was, dass es halt auch funktionieren kann. Und ich glaube, ich hatte halt schon Glück, dass sie mich jetzt nicht in so irgendwo hin reindrängen wollten oder gesagt haben, du musst jetzt das und das unbedingt machen. Also ich war da schon freier, was mir wichtig oder was Schönes und wichtig. Und ich glaube, im Endeffekt ist es ja, das ist die eigene Verantwortung, was man so macht. Und ich glaube, dass sie halt einfach auch froh waren, dass ich halt was finde, was ich ja wirklich gern mache und auch durchziehen, und nicht, dass ich das Studium dann irgendwie abgebrochen hätte in der Mitte. Und das war, glaube ich, das Entscheidende in dem Sinn. Und ich meine, wenn man am Anfang Kunst studiert, weiß man ja eh nicht, was auf einen zukommt, weder die Eltern noch einen selber, weil man studiert es, aber ist ja nicht so, dass da irgendwie ein Bild gäbe am Ende. Man hat halt so eine Vorstellung von Künstlern, wie die halt so leben oder wie die so sind, aber es gibt halt kein klassisches Berufsbild, auf das man hingeht. Und ich glaube, diese Unsicherheit, die da vielleicht einsteht, das muss man aushalten.
Wie stellst du dich denn, wenn du auf einer Party oder so jemanden kennenlernst? Welche Berufsbezeichnung? Also sagst du, ich bin der Patrick, ich bin Künstler? Oder wie? Also
am Anfang ist mir das schon schwer gefallen, weil ich fand es ein bisschen prätentiös. Ab einem gewissen, also mit Anfang, Mitte 20. Erst denkt man so, alles ist cool. Oh, man ist so Künstler und denkt alle, wow, ist ein Künstler. Dann irgendwann wird es ein bisschen prätentiös, weil man sich also vielleicht, ja, ich meine, im Sinn vielleicht, was dann wie so ein Imposter-Syndrom kommt, dass man irgendwie denkt, oh, vielleicht ist man ja gar nicht so. Aber ich habe, glaube ich, mal bei Jasper Jones oder bei Robert Rauschenberg gelesen, einer von beiden hat mit 25 gesagt oder hat verstanden von, ich will Künstler werden zu, ich bin Künstler, ist eigentlich der einzige Unterschied, das Verb, dass man einfach sagt, ich bin jetzt Künstler. Okay. Mhm. Und dass man halt dann das sich auch irgendwie ertraut, das zu sagen und das zu machen und das zu übernehmen. Das fand ich echt, als ich das damals gelesen habe, weil ich war auch so in dem Alter, habe mir das auf jeden Fall bestätigt, das irgendwie so also zu sagen. Und heutzutage, ich sag das einfach, je nachdem, auf welcher Party man ist, merkt man, wie die Gegenüber reagieren. Ich meine, manche sind dann so immer noch so krass fasziniert, oh, Künstler, was macht man da, bla bla bla. Es gibt schon Leute, die sagen, ah ja, cool, Künstler, und dann ist es wie so ein ganz normales Berufsgespräch, in Anführungszeichen, das man von Partys kennt. Und vielleicht auch mal heutzutage Ding, also Leute halt viel mehr mit so Social Media, auch andere Leute sehen, die so als Künstler auftreten. Und ist vielleicht gar nicht mehr so das Ding von, ach, da ist jemand so crazy und so, wow, ich mache jetzt Kunst und irgendwas, sondern ja, ist halt einfach ein ganz normaler, ehrwürdiger Job.
Kannst du dich noch an deine erste Skulptur erinnern?
Ja, die allererste Skulptur. Wahrscheinlich, die erste Skulptur habe ich wahrscheinlich im Kindergarten gemacht, als ich in der Bauecke war. Unbewusst. Eh die Zählt besten.
Nicht.
Eh die besten Dinge. Also es gab, wann war das? 2014 wahrscheinlich. Da habe ich das erste Mal so eine Skulptur aus Beton gemacht. Die hat so eine halbe Tonne gewogen. Also es war ein richtiges Gerät. Mhm. Ich glaube, das ist so der Startpunkt für mich, wo ich sagen würde, hey, ab da habe ich Skulpturen gemacht oder Installationen. Davor war es einfach Malerei. Mhm. Und das war so ein Betonwürfel, den ich mit Holz gespickt habe und Wasser drauf tröpfeln habe lassen, damit der auseinanderbricht. Mhm. So im Rahmen von einer Ausstellung. Das hat dann auch funktioniert. Also er ist dann aufgebrochen. Und es ist auch so eine sehr alte Technik, die Römer und die Griechen benutzt haben, um Steine zu spalten. Also es ist einfach ein natürlicher Prozess. Da war ich, glaube ich, zu der Zeit sehr stark an diesen Prozessen interessiert. Und das war die erste, die habe ich dann auch weggeschmissen danach.
Oh Gott.
Ja, ich meine, du hast so eine halbe Tonne Beton und ja, du hast sie gespalten und dann musst du irgendwie loswerden.
Ist kaputt.
Und das, also die habe ich nicht mehr. Vielleicht, also man hat irgendwann ein Lagerproblem, von daher ist es auch gut, Dinge so ein bisschen loszuwerden.
Wollte ich auch eh noch fragen, wo, also gerade die riesigen Sachen, was machst du mit denen? Hast du einen großen Keller?
Nein, also einen Keller habe ich keinen großen. Ich habe im Atelier viel gelagert, was meine Atelierkollegin, die Lea, nicht immer toll fand. Jetzt habe ich einen Teil einfach, ist gerade in Ausstellungen. Der andere Teil, der geht jetzt irgendwie zu meiner Mutter in die Garage, was da eben keinen Platz findet. Nach
Markersdorf.
Voll.
Cool.
Da gibt es jetzt also
falls Garagenausstellung.
Falls jemand mal was sehen will unbedingt, kann man Wachsstoff eine Garagenausstellung machen. Ist dann das Heimatmuseum. Und ja, und vieles hat er einfach dann in so Regalen eingespeist. Und die ganz großen Sachen sind alle in Kisten verpackt und dann kann man die eigentlich ganz gut stapeln. Aber ich habe auch von meinem Werk, ich glaube, bis 2018 ist eigentlich alles weggeworfen. Das gibt es nicht. Das war ist physisch halt nicht mehr präsent, sondern noch auf Fotos. Das war damals halt einfach, ging halt nicht anders, weil wenn du studierst, hast du noch weniger Lager. Und irgendwie ist es auch gut, sich von so schweren Sachen im Sinn von auch von Materialität zu trennen. Und jetzt ist gerade im Atelier eigentlich nur noch Arbeiten aus den letzten 2 Jahren. Und ich glaube, das ist auch ein guter Referenzrahmen der letzten 2 Jahre, weil alles, was älter als 2 Jahre ist, nimmt dann erstmal nur Platz weg. Im Kopf und im Atelier, also in beiden Sachen.
Reden wir mal ein bisschen über Heimat, beziehungsweise also du kommst ja jetzt zurück, vorher hast du es Full Circle genannt. Ab 12. Mai, glaube ich, stellst du aus in der Keppel Villa.
Yes, that's true. Genau, ab 12. Mai ist die Ausstellung. Das ist die Eröffnung, die ist um 11 Uhr, also ist halt in, ja, vielleicht auch für ein Publikum, das eher am Vormittag kommen will, also am Abend. Und die Ausstellung gibt es Mitte Juni, bis 15. Juni. Und eben, also für mich ist das schon, also als die Anfrage kam, da auszustellen, war für mich eigentlich schon klar, dass ich das mache, weil es für mich also wirklich ein Herzensangelegenheit ist, hier auszustellen, was zu machen. Ich meine, ich bin hier aufgewachsen, habe dort Praktikum gemacht und als ich hier groß geworden bin, habe ich halt immer gemerkt, es gibt nicht so wirklich einen Ort für zeitgenössische Kunst, sondern die Kunst, die es hier gibt, ist halt so eine gewisse Art von Kunst, die ein bisschen älter ist oder die halt einfach von der Kunstgeschichte so abgesegnet wurde. Und deshalb ist es mir eigentlich schon wichtig, das mal nach Schwandorf oder in die Oberpfalz Kunst zu bringen, die vielleicht ein bisschen zeitgenössischer ist und ein bisschen spannender wahrscheinlich auch. Und naja, Full Circle, voll, weil es halt einfach nach 12 Jahren wieder hier zu sein und dann seine Ausstellung zu machen, schon irgendwie ein gutes Gefühl, dass man einfach mal seinen alten Freunden oder Bekannten und die einen halt kennen, dass die einmal sehen, was der Bub eigentlich macht. Dass er nicht nur hier so rumhängt, sondern auch so Arbeiten halt dann hat letztlich. Und
was gibt es denn zu sehen?
Es gibt zu sehen, also es ist eine Duo-Ausstellung mit einer Künstlerin aus Tschechien, ich glaube aus Budweis, die Katharina. Und die Katharina hat Zeichnungen und ich habe so einen guten Mix aus den letzten 2 Jahren. Ich habe Skulpturen, ich habe diese Stahlskulpturen, die ich vorher mal angesprochen habe, zu sehen. Da gibt es Keramiken, die ich gemacht habe. Und dann so 2, 3 Wandarbeiten, die eben zwischen Malerei und Skulptur stehen. Und das ist alles im Erdgeschoss von der Villa. Also wir haben das komplette Erdgeschoss gehabt zum Austoben. Und ich glaube, das ist eigentlich eine ganz schöne Balance aus eben skulpturalen Sachen, diese Skulpturen, die ausschauen wie Kommoden, die sind auch drin. Mhm. Und das ist eigentlich, glaube ich, ganz, ganz interessant als Zusammenschnitt. Und die Ausstellung heißt ja auch Homie, also hat was mit Heimat zu tun. Und das, glaube ich, ist dann eben nochmal so ein Full-Circle-Ding, das im Titel noch drin steckt.
Wie sehr hat dich denn deine Heimat oder das, wo du herkommst, wie sehr beeinflusst das, was du tust?
Auch eine gute Frage. Ich meine, ich habe es vor allem zum ersten Mal gemerkt mit Heimat und diesen Dingen, als ich nicht mehr hier war. Mhm. Wenn man dann quasi aus seinem gewohnten Umfeld rausgeht, checkt man schneller, was das eigentlich bedeutet, wo man herkommt. Und zur Herkunft ist eben heutzutage ein sehr heißes Thema, würde ich mal sagen. Und dadurch, mein Vater ist ja Wiener und meine Mutter eben in der Oberpfalz. Und ich habe diese beiden Bezüge und habe ja auch beide Staatsbürgerschaften letztlich. Und da habe ich dann öfter auch gemerkt, wenn ich jetzt sage, ich bin Wiener oder habe was mit Wien zu tun, dass es dann irgendwie stimmt und dann ist man doch in der Oberpfalz und dann ist so diese Heimat, war dann oft so ein bisschen verschiedene Orte, auch für mich schon im Kopf. Und ich glaube, je länger man weg ist, desto mehr merkt man auch, dass, also die guten Dinge hier, also diese, es gibt halt unglaublich viele Seen und es macht einfach Spaß, in der Natur zu sein, aber auch, dass halt schon nach Grund gab, wegzugehen und die sie immer noch hat, dass dann einfach gewisse Dinge, die man machen will, wie jetzt Kunst, braucht es halt einfach ein Umfeld, wo das ein bisschen mehr Platz hat und gedeihen kann, als in so ländlichen Regionen. Was schade ist, aber es hat leider so ein Thema, dass hier manchmal nicht so viel passiert in der Hinsicht.
Das heißt, du könntest dir auch nicht vorstellen, irgendwo im Landkreis Schwandorf mal ein Atelier zu haben und, oh Gott, ich sehe schon, das ist der Albtraum.
Nicht der Albtraum, aber
auch nicht der Traum.
Boah, weiß ich nicht. Ich glaube, wenn ich vielleicht alt bin mal, könnte es schon irgendwie spannend sein, wenn man dann so zur Ruhe kommt und wenn ich jetzt nicht ständig im Zug von A nach B fahre, dass ich mir irgendwann denke, hier ein Atelier zu haben, why not? Ich meine, ich kann mir schon vorstellen, dass ich immer wieder Ateliers habe an verschiedenen Orten. Und ich meine, so ein Atelier auf dem Land, so im Sommer, ist bestimmt cool, wenn man dann so mal so 2, 3 Monate sich zurückziehen will und dann bist man einfach hier und kann so arbeiten. Also das kann ich mir schon vorstellen. Ich kann es mir wahrscheinlich nur nicht vorstellen, nur an einem Ort dann fix Atelier zu haben, vor allem, wenn ich dann so erstmal so abgeschnitten wäre von meinen Freunden und der Kunstszene an sich, in der ich mich so bewege. Aber hey, vielleicht ist so in 30 Jahren, denke ich mir, ich brauche das Land und gehe jetzt dann in die Oberpfalz und baue mir dann ein Atelier auf.
Wieso ist so eine Szene denn wichtig und was kannst du denn Leuten raten, die vielleicht jetzt gerade in der Oberpfalz sitzen und so einen Traum haben? wie kommt man denn da rein in so diese Kreise und auch so ein bisschen Unterstützung? Also wie war das bei dir?
Also
durch die Uni, oder?
Szene ist halt wichtig, weil man halt, ich meine, als ich hier aufgewachsen bin, hatte ich schon oft das Gefühl, ich bin so ein bisschen ein Außenseiter. Also ich bin so der einzige Junge im Kunst-LK. Und dann hatte ich hatte meine Freundin, die waren alle so künstlerisch interessiert, aber es war jetzt nicht so die coolen Kids, die halt dann so Kunst machen. Und dann merkt man halt irgendwann, dass man halt so einen Ort braucht oder Leute um einen herum, ein Umfeld, wo das irgendwie so gespiegelt wird, wo das normal ist. Und ich glaube, deshalb ist eine Szene halt wichtig, um einfach so einen Ort zu haben, wo man sich wohlfühlt und wo auch Dinge normal sind, eben Künstler zu sein und sich über solche diese Fragen Gedanken zu machen. Und wie man da reinkommt, ich glaube, erstmal ist es wichtig zu wissen, man muss nicht unbedingt wissen, wo man hin will, aber man muss zumindest mal wissen, dass man sowas braucht wie so ein Umfeld. Ich glaube, es gibt da in Regensburg eine ganz spannende Kunstszene, auch wenn ich da leider nicht so stark drin bin. Aber ich kenne so ein paar Künstlerinnen aus Regensburg über Ecken. Das klar, ist schon interessant. Da kann man auf jeden Fall anfangen. Und am besten ist halt einfach auf so Vernissagen gehen und dann mit den Leuten reden. Oder zumindest einfach mal da sein. Klar, also Uni hilft auch sehr, weil wenn du an der Uni bist, in der Akademie oder sonst wo, da ergibt es sich ja ganz natürlich, dass du dann einfach Freunde hast oder Freundinnen und deine Szene hast. Und dann bewegt man sich da eh sehr normal drin, weil es gibt Eröffnungen und da gehen alle hin. Und das ist auch so ein bisschen auch manchmal das Problem, dass man immer dieselben Leute sieht. Immer, hier wieder und wieder und wieder und wieder. Es ist irgendwie schön, aber es ist dann doch sehr, also ein bisschen begrenzt. Aber das ergibt sich dann gleich total normal. Und das braucht man einfach, weil man braucht ja Feedback, man will ja Feedback von seinen Kolleginnen haben. Und irgendwie ist es ja auch spannend, an einem Ort zu sein, wo so Gleichgesinnte sind. Und das ist dann schon ein wichtiges Thema. Und es gibt eben, je nachdem, in welcher Stadt man ist, gibt es ja verschiedene Szenen. Ich glaube, das versteht man ganz von alleine, wo man dann sich wohlfühlt und wo nicht. Da muss man halt einfach an die Orte gehen, wo halt Kunst gezeigt wird, die einen halt interessiert. Das, glaube ich, schon mal ein guter Anfang.
Du hast ja nicht nur Kunstgeschichte und Kunst studiert, sondern auch Philosophie. ist dir, oder wie wichtig ist dir nicht nur die Kunst, sondern auch vielleicht das, für was sie stehen soll, oder der Gedanke dahinter? Und vielleicht auch, gibt es erst so diesen Gedanken und daraus entsteht dann die Kunst? Oder gibt es erst, keine Ahnung, das Material und daraus, da rein kommen dann die Gedanken und das Leben quasi? Oder also?
Ich glaube, es ist beides. Mhm. Also es gibt beide Richtungen. Und Ich hab Philosophie studiert, weil ich irgendwie nachdenken oder denken lernen wollte. So ganz, ist ein bisschen so eine Plattitüde, ja, wenn man so Philosophie studiert, lernt man denken. Aber es stimmt schon, dass einem das beibringt, Dinge anders wahrzunehmen und anders darüber nachzudenken. Und vor allem in der Kunst ist ja auch, es ist jetzt nicht nur, man macht Kunst und man arbeitet so vor sich hin, sondern es gibt ja total viel so Diskurse, die da total viel Platz nehmen und Berechtigung haben und stattfinden. Und wenn man, dass man sich in diesen Diskursen wohlfühlt und auch drin navigieren kann, war es für mich einfach wichtig, so eine Grundlage zu haben, um einfach zu wissen, wo Dinge herkommen und wie man sich vielleicht über Dinge nachdenkt und so Texte einfach liest, wenn man die liest, dass man die versteht, dass man nicht nur denkt, oh wow, irgendein abgespaceder Text und dann versteht man es nicht. Und deshalb war, glaube ich, das Philosophiestudium einfach, hat einfach total viel geholfen. Auch mein erster Professor, der hat also ein bisschen, hat viel Wert drauf gelegt, dass man sich mit so Dingen auseinandersetzt, wofür ich heute, glaube ich, also dankbar bin, weil ich einfach so, ich meine, durch die Kunstgeschichte viel weiß, was vor mir passiert ist und durch das Philosophiestudium einfach also ein bisschen mehr verstehe, wo gewisse Denkbewegungen herkommen. Und in die Kunst, also ich hatte mal so eine Phase, wo ich ein bisschen zu viel Philosophie gemacht habe und dann versucht habe, diese philosophischen Ideen in Kunst umzusetzen. Hat meistens nicht so gut funktioniert. Und schon, glaube ich, cool, wenn man was gemacht hat und dann halt einfach in der Lage ist, das irgendwie so ein bisschen zu reflektieren, was man gemacht hat und dann irgendwie so einzuordnen. Und ist ja auch so, dass gewisse Prozesse, die man so durchläuft in dem Arbeiten, dass man die dann besser, glaube ich, einfangen kann, wie das abläuft. Und im Endeffekt ist es halt, glaube ich, auch beides, um halt einfach so zu haben, hey, das ist entweder der Gedanke war vorher da, man will es umsetzen, oder während der Arbeit kriegt man Gedanken und so Ideen und man muss die halt dann irgendwie versuchen zu verbalisieren im Prozess oder in dem, was danach da ist. Und deshalb war das, glaube ich, einfach hilfreich, um so eine Grundgrammatik aufzubauen, wie man über die Sachen redet.
Hast du oft damit zu tun, wie deine Werke interpretiert werden? Also bist du quasi damit zufrieden, wie das bei Leuten ankommt oder wie Leute das in ihre eigene Sprache quasi übersetzen? Dahinter steht konkret, ich komme eher so aus dem Theater, also Laientheater, aber ich denke mir manchmal, wenn wir ein Stück inszenieren und dann kommt irgendwer und sagt, ah ja, das hier erinnert mich an das und das ist ein ganz tolles Symbol für dies und das. Und ich denke mir, ja, das ist schön, aber ich habe das gemacht, weil es irgendwie cool aussah. Da steckt nichts dahinter. Und manchmal denke ich mir, manchmal wird gerade Kunst ja auch so aufgeladen mit gerade solchen Interpretationen quasi. Natürlich steckt bestimmt ganz oft auch einfach ein Gedanke dahinter, aber ich denke mir manchmal, das kann doch nicht alles mitgedacht geworden sein, also von vornherein. Erzähl mal.
Also ich kenne das auch, dass man dann Dinge so Interpretationen hat und also in meinem Fall ist, glaube ich, nicht alles immer so, also ist schon alles so mitgedacht, also es gibt schon so diese Erzählstränge, die man haben könnte und dann gibt es, je nachdem wie stark das Symbol ist, glaube ich, denkt man sich schon auch, das könnte jetzt das und das bedeuten. Aber ich glaube, sobald eine Arbeit ein Atelier verlässt und dann so in die Öffentlichkeit kommt oder in eine Ausstellung, ab da ist der Punkt, wo die Arbeit so für sich stehen muss und so sich behaupten muss. Weil ich kann ja nicht 24/7 neben der Arbeit stehen und sagen, ah nee, darum geht's nicht und darum geht's nicht und darum geht's nicht. Sondern es ist irgendwie auch spannend, dass die Leute so die eigenen Ideen dazu entwickeln. Und ich meine, selbst wenn es abstrus ist, also wenn die abstrusesten Ideen rauskommen, warum nicht? Ich meine, Kunst ist dazu da, dass die Leute das so ein bisschen, ich glaube, Kunst ist da, dass halt Leute drüber nachdenken. Und wenn es dann nachdenken und für sie irgendwie Sinn ergibt in diese Geschichte, why not? Klar habe ich so meine Grundidee, die ich, oder das Grundgefühl, das ausgedrückt werden will. Aber ich habe jetzt nicht den Anspruch, dass die Leute mir so auf die Schliche kommen müssen, weil ich meine, ich finde es auch okay, dass Leute dann ihre eigenen Geschichten, Interpretationen reingeben. Manchmal passiert es, dass was Leute mir erzählen, schon sehr nah dran kommen, dass ich mir gedacht habe. Manchmal hat es einfach nicht wirklich viel damit zu tun, aber es ist auch, finde ich irgendwie auch ganz cute, wenn dann Dinge kommen, wo ich mir denke, oh wow. Weil es auch so einen ganz neuen Raum eröffnet und einen Blick auf die Arbeit, was man vorher nicht hatte. Und dann ist so, okay, krass, das habe ich gar nicht so richtig gedacht, aber kann man drin lesen. Und ich glaube einfach, es gibt halt nicht so eine Interpretationsanleitung, vielleicht wie in der Schule, wo man sagt, so und so muss man die Arbeit lesen und das ist es. Sondern es ist ja heutzutage viel offener und viel leichter einfach da Zugang zu finden, hoffe ich. Weil ich meine, oftmals ist zeitgenössische Kunst so super sperrig, aber ich glaube, wenn man dann so versucht, da einfach reinzukommen, so ganz simpel sich überlegt, was da zu sehen ist, dann glaube ich, geht es leichter in die Interpretation rein. Und ja.
Aber man muss loslassen.
Yes, also man muss auf jeden Fall loslassen. Ich meine, es gibt schon, also man kann schon einen Text schreiben, wo dann genau drinsteht, was es sein soll. Mhm. Aber ich glaube, da nimmt man halt den Besucherinnen so ein bisschen den Reiz weg. Und loslassen, wie vielleicht auch jetzt Dinge wegzuschmeißen. Das hat auch was mit Loslassen zu tun. Und das schon, weil das ist ja vielleicht so als ganz pathetisch wie so Kinder, die halt rausgehen und die man loslässt. Die müssen ja so für sich stehen und ihr Leben leben. Und vielleicht ist das mit Kunstwerken eigentlich ganz ähnlich, dass die halt dann, je nachdem, wo sie zu sehen sind, einfach sich selber halt behaupten müssen und halten müssen und einfach gelesen und verstanden oder nicht verstanden werden können.
Aber ist dir schon mal passiert, dass irgendjemand quasi, also konkret zu, denke ich gerade an die Toten Hosen, die Tage wie diese geschrieben haben und auf einmal lief es am CDU-Parteitag. So, das passt da schon noch ganz gut hin, das Lied, muss man mal sagen. Inzwischen. Aber das ist meine Meinung. Aber dass sowas ja jetzt nicht instrumentalisiert wird, aber dass du komplett missverstanden wirst oder dass du in einem Kontext auftauchst, wo du eigentlich gar nicht hin wolltest. Also, weißt du, was ich meine?
Ja, also ich weiß, was du meinst. Das ist mir zum Glück noch nie so extrem passiert, dass ich jetzt irgendwie wo gelandet wäre, wo ich mir gedacht habe, Jesus Christ, wie kommt es dahin? Missinterpretiert, ja, schon auch, aber ich glaube, das war dann also ein bisschen mutwillig, dass man dann so, man wollte es halt nicht verstehen, man wollte halt, dass das und das aussagen soll und dass es dann dahin geht. Das passiert schon, aber jetzt, dass es so komplett in die falsche Richtung geht, eigentlich nicht. Aber ich glaube, da habe ich schon auch so ein Auge drauf, dass es nicht passiert. Und man guckt ja, mit wem man zusammenarbeitet, mit wem man was macht. Und dann ist es eigentlich meistens okay. Und wenn die CSU oder CDU hat noch nicht angefragt, why not? Ich meine, ist ja auch schön, Kunst da mal zu zeigen. ja.
Ich habe ein Spiel dabei.
Yes.
Entweder oder.
Oha.
Du musst dich schnell entscheiden. Wir üben einmal.
Quickfire.
Apfel oder Birne?
Apfel.
Sehr gut, du hast verstanden. Dann geht's jetzt los.
Schnellfragerunde.
Architektur oder Skulptur? Schnell.
Skulptur.
Wieso?
Boah, für mich habe ich mehr als Bildhauer als Architekt. Ich will nicht mich als Architekt verstehen. Und ich glaube auch, ich meine, es ist schon so, dass die Skulptur aus der Architektur rauskommt. Aber in meinem Prozess ist es halt leichter, Skulpturen zu machen als Architektur. Mhm. Aber es ist auch eine sehr fiese Frage, weil ich eigentlich beides sehr gut finde.
Tja, kann nicht alles haben. Holz oder Metall?
Metall.
Schwandorf oder München?
München.
München oder Basel?
Next Frage. Hey, gerade Basel.
Okay. Museum oder Stadion?
Museum.
Kino oder Netflix?
Kino.
Drama oder Komödie?
Komödie.
Apfelkuchen oder Kirschkuchen?
Apfelkuchen.
Merken oder notieren?
Ganz klar notieren. Also merken, hey, es geht, sie wird nicht besser im Alter, sagen wir so. Und notieren ist sehr gut, dann ist es aus dem Kopf.
Frühaufsteher oder Langschläfer?
Frühaufsteher. Hey, also, das ist nicht mal so. Es ist einfach, es gibt auch Lerchen und Eulen oder wie heißt das, diese Sachen? Es gibt so Menschen, die eher so,
ach so,
nachtaktiv sind und so früh, morgens aktiv. Und ich bin eigentlich, ich mag den Morgen sehr gern.
Deshalb, also bist du da auch am produktivsten morgens?
Also so Texte schreiben und kreativ sein ist am Morgen schon besser als am Nachmittag. Also das merke ich, ja, voll. Und ich meine, ich kann da in der Nacht sehr gut arbeiten, so ist es nicht. Aber ich mag es einfach, früh aufzustehen. Das Licht ist anders, es ist nicht so hektisch und ist irgendwie ein bisschen entspannter, als dann irgendwann mittags um 11 wach zu werden und zu denken, Jesus Christ, der halbe Tag ist schon weg.
Nächste Frage, Kunst machen oder Kunst konsumieren?
Kunst machen. Bin ein Macher.
Ich habe noch eine letzte Frage. Wie produktiv bist du? Also wie kann man sich das vorstellen? Nimm irgendeine Skulptur und sag uns, wie lange du dafür gearbeitet hast. Ungefähr. Kann man das sagen oder gibt es so einen Rahmen?
Also für die Ausstellung, es gibt ja gerade eine Ausstellung in Schwandorf und eine in München. Mhm. Und für die in München habe ich zum Beispiel jetzt ein Dreivierteljahr gearbeitet. Also sehr, sehr viel. Das sind,
wie viele Objekte oder wie groß? Oder
also in der Ausstellung sind jetzt 20 Objekte. Mhm. Und dann hat mir auch letzte Woche bei der Eröffnung gesagt, hey krass, du hast einfach 20 Objekte hier drin, das ist mega viel. Und es ist auch sehr viel, weil man dann merkt, hey, der Raum geht einfach, das geht sich nicht aus. Und deshalb Produktivität, schwer zu messen, aber ich würde schon sagen, dass ich sehr produktiver Mensch bin, weil ich halt einfach Dinge sehen will, weil ich halt neugierig bin, zu gucken, wie es ausschaut. Und wenn ich es dann sehe, kann ich mich halt leicht entscheiden, als wenn ich es in meinem Kopf enthalte nur. Deshalb Produktivität hoch. Und bei diesen Stahlarbeiten, die jetzt auch in Schwandorf zu sehen sind, hey, boah, das ist schon so 3 Wochen Arbeit, die da drin steckt. Aber jeden Tag da hingehen und daran arbeiten. Und da wirklich von, wie ich schon gemeint habe, von 9 bis 6, wenn halt die Werkstatt zumacht. It's a long process.
Mm. Ja, dann bitte ich dich noch um einen Kulturtipp. Was hast du denn gehört oder gesehen oder gelesen, was du empfehlen kannst?
Der Kulturtipp.
Ich kann für verschiedene Medien kann ich verschiedene Tipps geben. Was ich einen guten Tipp finde, was ich zum Beispiel gerade lese, das ist ein Buch von Bell Hooks. Das ist eine feministische Autorin. Die ist leider schon gestorben und die hat ein Buch geschrieben, das heißt All About Love, also alles über Liebe. Und es klingt am Anfang ein bisschen so platt, aber es ist ein sehr gutes Buch. Habe ich auch gestern auf der Herfahrt gelesen. Das würde ich kann ich jedem empfehlen, das mal zu lesen, weil es wirklich, wirklich interessant ist, wenn man da mal so einen anderen Blick drauf kriegt und einen besseren Blick. Das ist ein Buchtipp. Musik, also wo ich gerade sehr fest drin stecke, ist der Beef zwischen Kendrick Lamar und Drake. Ich lieb's. Und vor allem, was Kendrick raushaut, ist mega gut.
Aber du musst jetzt auch verraten, natürlich auf wessen Seite
ich
du
bin bist. Klar Team Kendrick. Also ganz klar. Ich finde es, wenn man das sich anhört, diese Tracks, dann hat Kendrick einfach meiner Meinung nach gewonnen. Ist einfach viel besser. Und würde ich diese Kendrick-Disses mir mal anhören, die machen echt Spaß. So ein bisschen klassischer. Ich habe mich sehr viel mit Nirvana wieder auseinandergesetzt, weil während der Arbeit an diesen Skulpturen hat es mich irgendwie ziemlich krass vorangetrieben. Mhm. Und ich glaube, je älter man wird, desto mehr versteht man Kurt Cobain, wie gut das eigentlich war. Mhm. Also irgendein Nirvana-Album auch immer gut anzuhören. Hey, und Ausstellungen. Also klar, die Ausstellung von meinen Freunden in München, alle anschauen. Mhm. Da gibt es eine, das heißt Tipp so ein Offspace, den die gerade gegründet haben, Freunde von mir. Da sind gerade noch Ausstellungen. Da würde ich die Leute gerne hinschicken. Ich war auch vor kurzem in Krems, das ist in Österreich, auf dem Donau-Festival. Mhm. So ein Musik- und Performance-Festival. Super schön, sehr gut. Eine Freundin von mir in Paris hat eine Ausstellung. Auch ein guter Tipp.
Wenn wir mal nach Paris kommen.
Also wenn man nach Paris geht in den nächsten paar Wochen, lasst es mich wissen. Ich schicke euch den Kontakt. Mhm. Und natürlich meine Ausstellung in Schwandorf. Großer Tipp. Und in München, falls ihr nach München kommt. Könnt ihr auch die Ausstellung anschauen. Die sind beide bis Mitte Juni. Beide sehr sehenswert, würde ich sagen. Und falls jemand was dazu wissen will, einfach schreiben. Ich antworte auch meistens.
Dann, schön, dass du da warst.
Ja, danke, dass ich da sein durfte. Hat mir echt Spaß gemacht. Es war auch ziemlich cool, mal so ein...
Ich fand es sehr interessant.
So einen Podcast zu haben.
Auch wenn ich es immer noch schade finde, dass wir keine Bilder zeigen können. Aber das machen wir dann auf Instagram.
Ich kann einfach mal in Insta gucken, da gibt es Bilder.
Ja.
Das war letztes Mal so ein... Je nach Medium muss man halt einfach damit klarkommen. Aber während dem Hören könnt ihr einfach Bilder anschauen im Internet.
Das und dann ist eine gute Idee.
Versteht
googelt
das.
Mal.
Genau, einfach googeln und dann versteht ihr das, was ich hier erzählt habe.
Yes. Na gut, dann mach's gut. Wir sehen uns in deiner Ausstellung.
Yes.
Ciao.